Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Die Leidenschaft für gramenlose Kanalsanierung verbindet, sogar über Ländergrenzen hinweg. Zugeschaltet aus Finnland haben wir daher heute Jukka Husko. Er ist Geschäftsführer von Johan Lundberg Oy. Das Planungsbüro ist spezialisiert auf gramenlose Technologie. Darüber hinaus ist Jukka Husko Exekutivdirektor des Verwaltungsrates Finnish Society for Trenchless Technology. Wir sprechen heute über die Kanalsanierung in Finnland und die Unterschiede, die es im Vergleich zu Deutschland gibt. Dabei geht es zum Beispiel um das kältere Klima und die Auswirkungen auf die Arbeitsweise, aber auch um statische Berechnungen und staatliche Vorgaben. Ich freue mich auf den internationalen Austausch und den Blick rüber nach Skandinavien. Herr Husko, Herr Stentrup, Lempimesti, Tervetuloa.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Ich habe fleißig geübt in den letzten Stunden, Tagen. Lempimesti, Tervetuloa. Ist das richtig oder falsch? Ich habe mir Google angehört.
Das ist ziemlich gut, würde ich sagen schon. Man braucht normalerweise so 2 Monate dazu.
Und ich habe mich gefragt, wie Ihr Planungsbüro richtig ausgesprochen wird. Lundberg Oy oder Oy?
Oy, das ist...
Oy.
Ja.
Gut.
Das ist gut, Sam. Ich gratuliere.
Finish für Einsteiger, genau.
Ja, nicht, dass Jukka nachher noch einen Sprachkurs abrechnen will.
Ja, man weiß ja nie, ne?
Genau, perfekt. Herr Stentrup hat uns erzählt, dass Sie vor rund 20 Jahren mal nach Deutschland geschickt wurden von einem finnischen Rohrhersteller. Waren Sie davor auch schon so fit in Deutsch oder kam das dann dort vor Ort mit der Zeit?
War ich nicht fit mit Deutsch. Das ist, war eigentlich ziemlich schlimm damals. Aber wir waren ja damals zu dritt, ich und meine Frau und unser erstes Kind, die Maya. Sie war 8 Monate alt. So, und meine Frau, die Hanna, war schon fließend.
Okay.
Auf Deutsch. Mhm. Und das hat uns natürlich sehr, sehr viel geholfen. Ich musste nur arbeiten, aber meine Frau hat alle anderen Aufgaben. Und das hat uns sehr viel geholfen am Anfang.
Ja, aber Sie beide kennen sich ja jetzt nicht aus der Zeit. Sehe ich das richtig? Sondern die Wege haben sich danach gekreuzt.
Nein. Ja, also nein, wir waren schon verheiratet.
Nein, ich meine Herr Stentrup und Sie.
Ah, ja. Nicht, ja, wir waren nicht verheiratet. Nein, stimmt. Ich war auch ziemlich jung. Ich war knapp 30 Jahre alt und ich glaube, der Benedikt war
noch jünger. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, als Jukka zurück nach Finnland geholt wurde, da war ich so ungefähr gerade mit meinem Studium fertig. Wir haben uns dann erst ein paar Jahre später kennengelernt, als ich dann für einen deutschen Schlauchladenhersteller versucht habe, das Skandinavien-Geschäft ein bisschen anzutreiben, beziehungsweise Jukka damals eine Anfrage geschickt hatte, weil sie mit lichthärtenden Schlauchleinern anfangen wollten. Und da haben wir, weiß ich noch, da bin ich dann irgendwann nach Tampere, wo ihr damals ihr wart in Lahti, bin ich nach Lahti gekommen und habe euch vorgestellt, wie das mit den lichthärtenden Schlauchleinern geht.
Ja, wir haben ja das zusammen das erste Mal gemacht in Finnland.
Ja, und das war, da haben wir uns kennengelernt und das war natürlich eine Erleichterung, dadurch, dass ich gar kein Finnisch spreche, war das natürlich super, dass Jukka Deutsch konnte. Ich meine, auf Englisch, in Skandinavien kann ja jeder gut Englisch, das wäre auch gegangen. Aber es war schon natürlich viel einfacher und das machte natürlich auch das Zwischenmenschliche viel einfacher. Das war so, neben einer Geschäftsbeziehung auch ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut haben.
Jetzt haben Sie also beide Einblicke in den, sag ich mal, jeweils anderen Markt auch erhalten. Herr Husko, Sie bestimmt dann durch die auch lange Zeit in Deutschland recht intensiv gelernt, was denn vielleicht so für Besonderheiten
am deutschen Markt aus finnischer Sicht sind oder vielleicht auch in Finnland vorherrscht im Vergleich zu Deutschland. Also wir sind natürlich jetzt irgendwie, wenn man jetzt so in Klischees denkt, in Finnland ist es natürlich jetzt erstmal kälter, ne?
Ist kälter. Stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Und natürlich, also es gibt natürlich viele, viele Sachen, das ist eine große Frage. Wir sind auch weniger. Wir sind ein großes Land mit 500 Millionen Einwohnern. Und in Deutschland war immer voll. Alles voll. Die Autobahnen voll und Zoos voll und die Geschäfte voll. In Finnland ist man ziemlich alleine. Und das ist ein Riesenunterschied natürlich.
Was hat das für einen Einfluss auf grabenlose Technologien? Also ich sag mal, die Akzeptanz hier in Deutschland für eine grabenlose Technik ist zum Teil einfach schon insofern gegeben, weil ich gar nicht den Platz habe, um alles aufzumachen. Also ich störe dadurch natürlich mehr, als wenn, wie Sie sagen, drumherum erstmal weniger los ist.
Ja, na gut, natürlich stört das auch in unsere Städte, größeren Städten und das ist natürlich wahr. Und das ist auch günstiger, normalerweise immer. Und das spielt auch hier in Finnland eine Rolle, was alles kostet. Und das war knapp 30 Jahre her, ne? Also dann war Finnland vielleicht nicht so weit, wie gesagt, wie der Benedikt sagte, gab noch keine UV-Schläuche in Finnland. Wir haben das zusammen nach Finnland gebracht und so weiter. Und dann natürlich sind wir, waren wir nicht so weit mit Kanalsanierung oder grabenlose Techniken als jetzt zum Beispiel. Jetzt sind die Techniken schon hier. Aber das war Pionierarbeit auch am Anfang.
Ja, aber ich denke trotzdem, ihr habt also gerade in dem Inhouse-Bereich, das ist dann zwar nicht das Grabenlose unter der Straße, aber ich glaube, wenn ich das heute die Märkte vergleiche, seid ihr in Finnland mit der Sanierung von Leitungen im Gebäude deutlich weiterentwickelt. Also bei euch wird deutlich mehr in den Wohnhäusern die Fallleitungen gemacht. Das ist hier in Deutschland eher noch eine kleine Nische.
Das ist eine sehr große Markt momentan in Finnland. Sehr, sehr groß. Wenn man Umsätze guckt, dann ist deutlich größer als im kommunalen Bereich, das stimmt. Natürlich, das war am Anfang auch weit west. Also man hat alles Mögliche da gemacht in Gebäuden und nochmal saniert und nochmal saniert. Aber das ist auch besser jetzt, momentan heutzutage.
Sie sind ja Geschäftsführer eines Planungsbüros für grabenlose Kanalsanierung. Wer zählt denn so klassisch zu Ihren Kunden?
Wir sind ja tätig in Schweden und Finnland. Und wir sind eigentlich das einzige Planungsbüro, das nur für grabenlose Techniken orientiert ist. Es gibt keine andere. In Schweden sind unsere Kunden so 50-50 Wasserwerke und größere Planungsbüros. In Finnland sind unsere Kunden hauptsächlich meistens direkt Wasserwerke. Und das hat auch mit Kultur zu tun. Also in Schweden ist man so mehr gewöhnt, zusammenarbeiten. In Finnland ist man noch nicht so weit. Deswegen, das ist ein bisschen anders immer noch. Obwohl wir arbeiten gerne mit allem Beteiligten. Für uns ist das egal. Aber die Büros hier in Finnland, wie sagt man, eifersüchtig, die sind ein bisschen so, die wissen alles selber, obwohl die nicht wissen.
Herr Stentrup, gibt es in Deutschland Büros, die rein auf die, also Ingenieurbüros, mit denen Sie Berührungspunkte haben, die rein sich konzentrieren auf grabenlose Technologien?
Ja, das gibt es. Also unser Markt ist ja natürlich, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten entwickelt und da gibt es natürlich Büros, die alles anbieten, also vom Straßenbau über den Kanalbau bis hin zur Sanierung. Es gibt aber auch Büros, die wirklich eine ausgewiesene Expertise bei Kanalsanierung oder Kanalunterhaltung haben. Und gibt also beides. Und ich würde sogar sagen, in Deutschland gibt es einfach auch viele Profis. Das hat aber einfach mit der Marktentwicklung zu tun. Mit einer Marktentwicklung gibt es auch Weiterbildungsangebote. Da gibt es den Lehrgang zum Kanalsanierungsberater. Da gibt es mittlerweile sogar Masterstudiengang für Instandhaltung von Rohrleitungen. Also mit der Marktentwicklung in Deutschland hat sich sicherlich auch bei den Ingenieurbüros ein paar mehr spezialisiert, als das vielleicht in einem kleineren Land auch möglich ist.
Sie befassen sich ja auch mit Vorstudien, ob überhaupt eine, also Herr Husko, ob überhaupt eine grabenlose Kanalsanierung möglich ist. Wie wird das Ganze ermittelt? Also wenn Sie so einen Auftrag bekommen, wie sind da die Abläufe? Wie gehen Sie daran?
Ja, das ist eine gute Frage. Und unsere Vorgehensweise ist sehr, sehr systematisch. Wir haben so einen Prozess, was wir immer durchgehen. Und wir müssen ja wissen, worum es geht. Und wir arbeiten ja mit grabenlose Neuverlegung und Sanierung. Und die meisten Aufgaben sind grabenlose Neuverlegung, weil da man ja mehr planen muss. Und mehr wissen muss. Aber wenn man guckt, wie man arbeitet, dann man muss dieses Basisparametern und Informationen natürlich bekommen. Wir müssen wissen, welche Größe ist erforderlich, was ist das für Medien, was für Deckung hat man da und was ist mit Gefälle? Ist das wie erforderlich? Und natürlich, wenn man neu verlegt, grabenlos, Geotechnik ist super, super wichtig. Es fängt damit an eigentlich. Und dann müssen wir über Grundwasserniveau wissen, wir müssen Umweltfragen gucken, ob da etwas Spezielles ist und gibt es andere Strukturen, andere Rohre da nebenbei, wie viel Platz hat man, wie viel Zeit hat man und wenn man alle die Punkte dann durchgegangen sind, dann hat man ja viele, viele Möglichkeiten, unterschiedliche Verfahren zur Verfügung. Und dann guckt, was passt nicht und was nicht, was schließt man eigentlich dann einen Teil von Verfahren aus. Und dann letztendlich hat man 2, 3 Verfahren. Und dann, die bleiben dann in unserem Vorstudie. Und wenn das fertig ist, dann diskutieren wir mit Kunden zusammen, dass wie machen wir mit diesen 2, 3 Verfahren weiter? Was sind die Meinungen dafür? Und dann, das ist das erste Schritt. Und dann, danach machen wir weiter mit Detailplanungen und mit AutoCAD mehr und solche Sachen. Aber sehr systematisch, das ist, und das macht Spaß.
Herr Stentrup, das ist wahrscheinlich so grundsätzlich erstmal jetzt auf dem deutschen Markt nicht anders, dass man da erstmal systematisch abklopft, was möglich ist, oder?
Ja, das haben nachher natürlich die großen Netzbetreiber auch alle oder andere nehmen sich dann eben Planungsbüro dazu. Letztlich wird man ja hier auch gucken, dass man möglichst effizient mit seinen wirtschaftlichen Mitteln umgeht. Da gibt es vielleicht auch viele Profis, auch was grabenlose Neuverlegung angeht. Was wir beobachten, ist, dass natürlich eine kleinere Kommune, das ist auch ganz logisch, das vielleicht nicht so leisten kann, wenn natürlich der Mitarbeiter im Tiefbauamt gleichzeitig sich noch um den Friedhof oder um den Sand auf dem Spielplatz kümmern muss, dann kann er nicht Experte in einem gewissen Sanierungsverfahren sein. Und was wir manchmal auch noch feststellen, obwohl unsere Verfahren ja auch schon seit Jahrzehnten etabliert sind, dass sich noch nicht zu jedem rumgesprochen hat, was die Verfahren alles können, also auch wenn ich in Extrembereiche mal reingehe. Also das hat aber vielleicht auch ein bisschen mit der Ausbildung zu tun. In den Hochschulen wird hier Siedlungswasserwirtschaft gelehrt. Da lernt man vielleicht noch, wenn man an der passenden Hochschule studiert, noch Neuverlegung im offenen Graben. Vielleicht hört man noch mal was über Mikrotunneling oder Burstlining. Dann hört es aber auf. Und das ist sicherlich auch hier noch ein bisschen, ich sag mal, fast Missionarsarbeit, bis das wirklich bei jedem Planer publik oder bekannt ist, was welches Sanierungsverfahren bis ins Detail kann. Und da macht es dann wirklich einfach Sinn, sich dann ein professionelles Büro dazu zu holen, was das jeden Tag macht.
Wenn Sie so den Stand vergleichen, im internationalen Vergleich, also ich sage jetzt mal nicht nur Finnland, sondern generell die nordischen Länder und vielleicht auch, wenn wir mal in den Süden von Europa blicken, wie weit ist die grabenlose Technik generell verbreitet? Also gibt es da Länder, die besonders Vorreiter sind? Kriegen Sie da was mit?
Gut, also mein Wissen, als ich international unterwegs war, ist ja nun auch schon eine Weile veraltet. Also man kann sich vielleicht Tendenzen erkennen, aber ich sag mal, ich habe beobachtet, dass eigentlich die mittel- und nordeuropäischen Länder da ein bisschen systematischer rangehen und vielleicht auch höhere Budgets investieren. Vielleicht hat da auch der Stellenwert der Umwelt ist da vielleicht auch höher. Also wenn sie nach Skandinavien gehen, da ist man bei den vielen Seen, die man da so hat und der Abhängigkeit von gesunden Wäldern, ist vielleicht der Stellenwert der Umwelt auch ein anderer, dass man da nicht nur aufs Geld guckt, sondern eben auch auf die Umweltvorteile einer Sanierung. Gut, und die südeuropäischen Länder haben vielleicht auch teilweise noch andere Probleme, wenn man sich anguckt, was in der Europäischen Währungsunion so los ist. Mit Schuldenbremsen und Co. Ja, ist vielleicht auch offensichtlich, dass dann nicht die Kanalsanierung die erste Geige spielt, sondern weil die einfach noch andere Sorgen. Aber das ist jetzt nicht repräsentativ, das ist eine rein subjektive Meinung.
Wie ist das mit klimatischen Einflüssen, also unter den klimatischen Bedingungen? Inwiefern haben die Einfluss auf die verwendeten Verfahren?
Ja, nicht so viel eigentlich. Ich weiß schon, dass wie das in Deutschland läuft. Also wenigstens damals, dass wenn es so um 0 Grad war, war das zu Ende mit Arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage ist, aber vielleicht ist nicht anders. Und wenn wir so denken würden, so hätten wir dann 8 Monate Urlaub. So, dann natürlich müssen wir mit dem Kälte auch ja, zurechtkommen. Und wir arbeiten ja bis minus 15, bis minus 20 Grad mit allen Verfahren, auch mit Wasserspülen. Das läuft, das geht alles. Und das ist nur, die Ausrüstung ist ja so vorbereitet, dass alles funktioniert. Und das muss ja. Wenn eine Firma aus Italien kommen würde, zu uns, das wäre vielleicht eine Riesenschock und Katastrophe, dass man kann nicht arbeiten. Aber wenn wir wissen, wie man das macht und was notwendig ist und erforderlich ist, kann man das. Aber das kommt mit Erfahrung dann natürlich.
Herr Stentrup, können wir uns da nicht noch ein bisschen eine Scheibe von abschneiden hier?
Ja, das war für mich damals auch erst ein kleiner Schock, als ich gesehen habe, wie da die Firmen technisch aufgestellt sind. Also damals, das so ein Sanierungs-LKW, wo Mitarbeiter 10 Stunden am Tag drin arbeiten, dass der eine Standheizung hat, das gab es und gibt es in Deutschland auch. Aber eine Fußbodenheizung in einem LKW-Aufbau verbaut, kannte ich vorher auch noch nicht. Aber macht total Sinn. Und das Gleiche, was Juka schon sagte, mit der Kanalreinigung. Ne? Also ich kann natürlich hier auch Fahrzeuge bekommen, die über gewisse Abkapselung und Pumpentechnik auch unter 0 Grad betrieben werden können. Aber die kosten natürlich entsprechend mehr. Und dann überlege ich mir das, ob ich das für 10 Einsatztage im Jahr wirklich investieren will. Und da oben, minus 5 Grad, komm, wir fahren los und reinigen Kanäle. Da, wo wir uns hier mit unseren Standardfahrzeugen lieber in der Halle bleiben, damit wir uns die Hochdruckpumpen nicht kaputt frieren. Also das ist schon, ich fand das spannend zu beobachten, wie gut das Equipment und auch die Leute angepasst sind an die klimatischen Bedingungen. Also hier bei Juka, es hat sich nichts verändert. Wenn es hier 0 Grad ist, dann wollen wir am liebsten nicht mehr rausfahren, weil da sind die Schachtdeckel ja zugefroren. Dann müssen wir ja, dann kriegen wir die mit dem Schachttank nicht mehr auf, dann brauchen wir einen Hammer oder was anderes. Das hat sich nicht verändert. Es haben aber natürlich auch alle Kunden oder die meisten Kunden irgendwo Verständnis dafür. Aber ich fand das schon spannend, wie letztlich professionell in den skandinavischen Ländern man dann mit diesen klimatischen Bedingungen umgeht.
Ja, das war auch einmal, hat der Arthur Graf zu Eulenburg hat das auch nicht so geglaubt von BE-Magazin. Und dann habe ich ihn nach Finnland eingeladen. Und wir hatten auch dann Wasserspülen geguckt mit beim minus 20 Grad Celsius. Und ja, hat er dann ein schönes Artikel davon geschrieben damals. Also alles hat funktioniert.
Ja, wir brauchen aber für sowas auch schon erst recht die richtigen Schuhe und die richtigen Klamotten. Auch da sind wir, glaube ich, gar nicht drauf ausgerüstet. Deswegen will dann keiner mehr nicht arbeiten, sondern am liebsten gar nicht raus bei minus 20 Grad.
Also ich hatte da mal ein Erlebnis. Wir haben uns, Juka, wir haben uns mal eine Baustelle angeguckt in Helsinki. Da haben wir uns abends in Helsinki getroffen. Das war schon mal das Erste. Für mich als Kind vom Land war es nicht vorstellbar, dass man mit den riesengroßen Radladern überhaupt Schnee auf Sattelzüge verlädt, damit man in der Stadt fahren kann. Also das war das Erste. Das konnten wir abends beim Abendessen schon beobachten, wie da rund um die Uhr der Schnee aus der Stadt gefahren wurde. Und am nächsten Tag bei der Baustellenbesichtigung bin ich so einen Gehweg lang gegangen und bin aber dann, da habe ich gesagt, komm, du nimmst die Abkürzung hier durch die Sträucher da hinten. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass der Radweg einen guten Meter höher war als das umliegende Gelände. Das konnte man aber nicht sehen, weil alles voll Schnee war. Und dann machte ich einen Schritt von dem Radweg runter und steckte bis zur Hüfte im Schnee. Und dann sind wir wieder bei der passenden Kleidung. Dann fällt nämlich dem Deutschen, der nur mit einer Jeans und normalen Schuhen auf eine finnische Baustelle geht, dann rutscht das Hosenbein schön hoch und der Schnee fällt von oben in die Schuhe. Also das ist jetzt, weiß ich nicht, 10 Jahre her. Und ich habe es noch gut in Erinnerung, wie ich da bis zum Bauch im Schnee feststecke.
Gibt es denn, also jetzt sind wir schon beim Schnee, sage ich mal, oder bei der Kälte, aber gibt es auch in den Anforderungen generell, in der Berechnung oder ähnlichem unterschiedliche Herangehensweise, dass man andere Vorgaben hat? Also natürlich muss ich in der Technik darauf eingestellt sein, dass ich eben auch auf härtere Bedingungen ausgerichtet bin. Aber spiegelt sich das auch dann in Normung oder ähnlichem wider?
Man ist jetzt klimamäßig,
also,
oder?
Genau. Also muss ein Rohr damit dann schon andere Voraussetzungen erfüllen, weil es vielleicht anders frostbeständiger sein muss. Also ich meine, bei uns sind die ja eigentlich auch, wenn sie verlegt werden, also das Produktsortiment ist vermutlich ähnlich, oder?
Das ist ähnlich. Das ist ähnlich. Die meisten Schläuche, die kommen ja aus Deutschland. Und natürlich die Einbaubedingungen muss ja so sein, wie der Hersteller sagt. Und dann muss man das so machen. Man macht ein Zelt darüber oder irgendwas. Man muss die Anforderungen natürlich, was Materialhersteller sagt, das muss man dann natürlich folgen.
Ja, und dann, was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass ihr natürlich auch, das ist ja auch typisch, dass jedes Land ein bisschen andere Normungen hat und andere Standards hat. Also was damals ein Riesenunterschied war, war die statische Berechnung. In Deutschland haben wir unsere Regelwerke, zum Beispiel von der DWA, Merk- und Arbeitsblätter, die natürlich nicht überall im Ausland 1:1 umgesetzt werden. Also damals war es ein Thema, da wurde in Skandinavien sehr viel mit Ring- und Nennsteifigkeiten gearbeitet und was aber dann ein Rohr- und Schlauchliner deutlich dicker macht, als wir es hier aus Deutschland gewohnt waren.
Ja. Ist auch immer so. Immer noch so. Und das ist ein Riesenunterschied, das stimmt. Also statische Berechnungen hat man in Finnland nie gemacht. Und man hat so die Ringsteifigkeiten von Kunststoffrohren dann benutzt. Und so ist es auch heutzutage. Wir machen das jetzt, wenn ich jetzt tätig bin mit diesem Planung und so Consulting, es wird etwas ändern künftig, würde ich sagen, weil jetzt ist irgendjemand da, das irgendwas davon weiß auch. So, das ist auch ein von unseren Aufgaben, zu schulen, wie man das denken soll. Bis jetzt war es nicht so.
Das ist ja immer das Verrückte, ne? Das Grundwasser wiegt ja überall auf der Welt das Gleiche, ne? Was ich da in die Berechnung einfließen lasse. Und trotzdem berechnet, sagt jedes Land, mein Standard, meine Norm ist aber die richtige. Ne?
Ja. Und unsere Rohre sind auch rund und so weiter.
Ja, genau. Ja, was ich noch in Erinnerung habe, ist, oder was hier in Deutschland bisher gar nicht geht, wenn ich Rohre unter Gleisen, also unter Eisenbahnlinien saniere, da ist natürlich dann wieder die deutsche Normung so, dass das bei einem Schlauchliner im Moment nicht zugelassen ist, weil da geht es dann um dynamische Lasten in diesen Berechnungen. Aber ich glaube, das wird in Skandinavien auch ziemlich intensiv betrieben, dass man auch Schlauchliner in Bahnquerungen einbaut.
Vielleicht mehr in Schweden zum Beispiel, in Finnland. Machen wir das nicht so.
Also gibt es da auch nochmal Unterschiede zwischen Schweden und Finnland? Das kriegen Sie ja wahrscheinlich, ja?
Gibt es Unterschiede. Und in Schweden macht man auch etwas mehr als in Finnland. Natürlich das ist ja größeres Land auch und mehr Einwohner, doppelt so viel. macht man fair. Und da gibt es auch mehr Verfahren zur Verfügung und mehrere Firmen auch.
Ihr Büro hat ja auch eine digitale Plattform entwickelt mit NoDig, um so ein bisschen die Kunden auch zu leiten. Welche Methoden gibt es denn überhaupt? Herr Stentrup, kennen Sie dieses Tool auch?
Also ich habe mir das mal zumindest das, was ohne eigenen Account verfügbar ist, mal angeguckt. Es gibt ja, ich sag mal, vielleicht nicht so modern und interaktiv. Ansätze dazu gibt es ja in Deutschland auch und das haben sicherlich auch manche Planungsbüros. Aber ich finde den Ansatz natürlich ganz toll, dass man sich seine Baustelle, ich sag mal, konfigurieren kann wie ein Auto und dann im Prinzip Zahlen rausbekommt oder zumindest eine grobe Einschätzung bekommt, welches Verfahren macht wirtschaftlich Sinn. In Ansätzen gibt es das in Deutschland auch, aber ich finde die Idee, das zu digitalisieren oder digital abzubilden, das finde ich ist schon ein toller Weg.
Es ist ja auch ein Ansatz, um den Kunden ein bisschen auf Ideen zu bringen und das offener zu machen und Wissen weiterzugeben und zu transportieren. Jetzt sagten Sie vorhin, Herr Husko, dass Sie quasi das einzige so spezialisierte Planungsbüro sind in Finnland. Wo sind Sie aktiv im Bereich der Wissensweitergabe, um diese, ich will mal sagen, Community, die wir ja quasi bilden mit der Trenchless Technology, auch weiter auszubilden und weiterzutragen?
Wir müssen ja geschäftlich denken, sodass man einen Auftrag hat und dadurch dann weiterarbeitet. Natürlich sind wir auch involviert, wenn man macht neue Regeln und etwas Neues schreibt und so weiter. Das ist auch eine von unseren Aufgaben. Wir machen Schulungen. Diplomkurs zum Beispiel, sehr, sehr intensiv, sehr beliebt. Jährlich, sowas machen wir auch. Und sind wir involviert in vielen Sachen. Aber natürlich, wenn das unser Geschäft ist, dann müssen wir gucken, was machen wir umsonst. Und was muss man dann ja irgendwie anders denken? Aber das Team, das meisten Wissenschaft, würde ich sagen, über ganzen Grabmännerstechniken liegt bei uns.
Und du bist ja zusätzlich auch noch ehrenamtlich bei der Finnish Society for Trenchless Technology unterwegs, oder?
Ja, Executive Director.
Das ist schon mal ein toller Titel.
Toller Titel.
Stimmt. Ja. Und ihr seid ja auch dieses Jahr Ausrichter von der NoDig, die ist im Oktober in Helsinki.
Ja, das wollte ich auf jeden Fall auch sagen oder als Erinnerung. Das haben wir ja in Oktober das erste Mal in Finnland, das dritte Mal in Skandinavien überhaupt. Und das ist spannend natürlich. Hoffentlich viele deutsche Firmen kommen auch. Ich weiß, dass so ein German Pavilion ist immer dabei. Und das weiß ich schon. Aber hoffentlich kriegen wir auch viele Besucher. Es lohnt sich. Wenn nicht, einfach Helsinki besuchen. Das macht auch Spaß.
Also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich beides lohnt. NoDig Conference und Helsinki besuchen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch einmal zu der Technik zurückkommen. Wir haben vorhin einmal kurz über die Gleise gesprochen. Wie sieht das aus generell bei Verfahren, die jetzt unter Schienen und Straßen angewandt werden? Herr Stentrup, Sie hatten gerade angesprochen, da sind große Unterschiede und Sie sagten, Schweden ist da sozusagen breiter in der Anwendung oder macht da mehr. Lohnt da der Blick von Deutschland darüber, mal sich das genauer anzugucken? Wie machen die das denn? Oder geht es eigentlich um die Rahmenbedingungen und das hier in der Politik zu verankern?
Dass wir in grabenlose Verfahren oder insgesamt in die Erneuerung oder Instandhaltung unserer unterirdischen Netze zu wenig Geld investieren als Volkswirtschaft, ist offensichtlich. Also da muss eigentlich grundsätzlich was passieren. Und ich denke, vielerorts sind einfach auch, ich sag mal, regulatorische Hürden oder personelle Unterbesetzungen in manchen Amtsstuben auch noch ein zusätzliches Hindernis. Ne? Also wenn man, gerade wenn ich mehrere, ich sag mal, Interessensträger habe, wenn mein öffentlicher Kanal, der mir als Kommune gehört, vielleicht dann unter einer Wasserstraße, unter einer Autobahn oder unter einer Bahnstrecke durchläuft, bis ich da überall die richtigen Ansprechpartner am Tisch habe, dann bin ich schon mal ein halbes Jahr weiter und bis ich dann von denen die Genehmigung habe, dass ich diese Strecke sanieren darf. Also das, was die Kommunen mir berichten, das wirkt alles nicht so dynamisch. Also ich denke da, wie überall im Bauen, machen uns in Deutschland unsere hohen Planungsauflagen manchmal auch das Leben selber schwer. Aber da muss eigentlich die Weichenstellung von Seiten der Politik erfolgen. Vorher, also die Techniken sind da, die Firmen, die es können, sind da. Es müssen einfach nur die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Produkte unter die Erde kommen.
Ja, und natürlich unser Ziel ist, also wir sagen ja immer, dass erstmal fragen, warum nicht graben los? Das soll das erste Frage sein. Also man sollte ein bisschen ändern, 180 Grad, diese Denkweise, dass erstmal gucken, ob das Graben los machbar ist. Und wenn nicht, dann vielleicht graben dann. Und das ist so eine Mentalsache auch. Aber da gibt es noch viel zu tun und auch gut so.
Aber Ihr Büro, Herr Husko, ist in den letzten Jahren, glaube ich, stark gewachsen. Sie haben mehr Mitarbeiter, mehr Standorte, wenn ich das richtig gesehen habe, sind dazugekommen. Das heißt ja, da ist die Nachfrage gewachsen.
Auch hier machen wir, wie sagt man, so Pionierarbeit auch. Dass wir sind dabei als erstes Büro und wir müssen auch erzählen, was wir da eigentlich machen und was sind die Vorteile. Da muss ja Vorteile sein. Und so messbare Vorteile auch. Dass die Kommunen dann werden dann mehr interessiert. Momentan ist es so, dass Planungsarbeit wird beim Verleger gemacht. Und das ist, ja, ab und zu, das ist okay. Die machen auch richtige Sachen. Aber natürlich, das ist immer dann davon abhängig, was der Verleger hat, was für Verfahren, was für Materialien und so weiter, was für Ausrüstung. Und wir können natürlich breiter gucken. Was gibt's auf dem Markt? Und wenn nicht in Finnland, was in Schweden oder in Deutschland? Und wir bringen dann eine Firma aus Deutschland oder aus Schweden oder Dänemark zu uns. Und das ist das große Unterschied, was wir da anbieten können.
Sind Sie denn noch häufiger in Deutschland?
Zu selten. Zu selten. Jetzt Covid-Zeiten natürlich, das ist was anderes, aber Deutschland ist für mich ein zweites Heimat. Auf jeden Fall. Wir waren schon 6 Jahre da und unser erster Sohn ist auch in Deutschland geboren und ist für Bayern München, by the way. Das ist für uns ein Heimat und das fehlt uns momentan.
Ja, aber vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr. Also Jukka kennt natürlich durch seine Zeit und auch sein Netzwerk in Deutschland sich natürlich auch kulinarisch super in Deutschland aus. Also ich habe in Erinnerung, dass der Oldenburger Grünkohl eine seiner Leibspeisen ist. Ja. Dann gucken wir mal, ob das nächstes Jahr im Februar wieder klappt.
Ja, und was alles dazu gehört.
Ja, genau, den kann man ja nicht so trocken essen. Nein, aber das ist ja jetzt das Tolle, ne? Also wir können uns über zwischen verschiedenen Ländern hier online unterhalten und die vernetzte Welt, es ist möglich, dass man sich in München oder in Helsinki trifft und sowohl den sich fachlich weiterbildet und gleichzeitig aber auch persönliche Beziehungen pflegt. Und ich finde, das ist echt eine tolle Möglichkeit, die wir heute haben.
Ja, ich wollte noch sagen, ganz am Anfang wollte ich sagen, dass ich bin auch sehr, sehr dankbar für alle die deutschen Firmen und Leute, die ich getroffen habe am Anfang. Sie haben mich sehr, sehr viel geholfen mit dem Sprache speziell. Ich konnte sehr, sehr wenig Deutsch. Guten Tag. Finnland und so weiter. Resonanz war so, so positiv. Aber ich hat mich so gefreut.
Ja, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall noch wissen, was denn vielen Dank auf Finnisch heißt.
Kiitos.
Kiitos, das kriege ich. Das kriege ich hin.
Kiitos. Und Benedikt, was heißt zum Wohl?
Kippis.
Oh, Das freut mich sehr.
Luca, dass das sitzt. Das musste ich nicht mehr lernen, das habe ich drauf. Ja, alles
klar. Herr Husko, Herr Stentrup, es hat mir großen Spaß gemacht, heute mit Ihnen zu sprechen.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Danke auch.
Genau. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die finnische Kanalsanierung. Und mein Dank gilt an dieser Stelle natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Weitere Informationen zur Folge finden Sie auch in den Shownotes.